der uns stark macht. Gerade durch den Heiligen Geist, gerade durch sein Wort, gerade durch die Gemeinschaft, gerade so ein paar Dinge. Ich habe ein tolles Bibelwort, aber das werde ich am Schluss euch sagen, was es ist, was ich so von Gott bekommen habe. Ja, aber heute zuerst mal zuerst Einladung. Gott macht einen Glaubensfest, stabil, unerschütterlich. Und Christen sollen unerschütterliche Menschen sein. Aber zuerst, bevor wir ganz festen Boden unter die Füße bekommen, ich lade euch ein zu den nächsten Gottesdiensten. Am Freitag ist Gott wirklich deine Stärke. Also du hörst heute etwas und dann ist die Frage, ist Gott wirklich deine Stärke? Kannst du dich auf Gott verlassen, auf Gott berufen, stützt du dich auf Gott? Dann am Samstag wird das Thema sein, was kannst du von deinem Leben erwarten? Was erwartest du von den nächsten 20 Jahren? Also, wenn der Herr Jesus nicht wiederkommt. Heute hat mir jemand so ein Bild geschickt, wo die Menschen wegfliegen. Ich habe gesagt, ich möchte auch dabei sein. Aber solange die Menschen nicht wegfliegen, solange sie noch auf der Erde sind, solange wir von der Schwerkraft gehalten werden, was erwartest du von deinem Leben? Denk drüber nach. Was willst du in den nächsten 20 Jahren mit dir, mit Gott, mit deinen Freunden, Bekannten mit erleben? Dann am Sonntag, sorge dafür, dass es lange dir gut geht. Also wir haben ja Muttertag und da ist ja ein Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, nicht nur Mutter, sondern auch den Vater. Also ich feiere Vatertag und Muttertag in einem. Du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass du lange lebst. Ich werde über das lange Leben sprechen. Wie wichtig es ist, dass man Vater und Mutter ehrt. Was ist Vater und Mutter? Vater und Mutter sind nicht nur die, die dich geboren haben, sondern es gibt die Väter in Christus und die Mütter auch in Christus. Es gibt die, die dich begleitet haben. Vielleicht sind die manchmal wichtiger als deine leibliche Mutter und deine leiblichen Eltern. Also sorge dafür, dass du lange lebst und dass es dir lange gut geht. Das nur nebenbei. Dann am Samstag, den 26., so Gott will und wir leben, werden wir um 19 Uhr einen Taufgottesdienst haben. Wer getauft werden möchte, darf sich anmelden. Also ich müsste wissen, wer du bist, wo du kommst, was deine Geschichte ist, ob du an Jesus Christus glaubst als deinen Herrn und Heiland. Da musst du nicht Mitglied dieser Gemeinde werden, das wollen wir nicht. Das haben die ersten Christen auch nicht gemacht, sondern wir taufen die Leute auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und aufgrund deines Bekenntnisses, dass du sagst, ich bin Kind Gottes, ich habe Jesus mein Leben übergeben, ich habe Jesus als meinen Herrn aufgenommen. Ob du jetzt perfekt bist, niemand ist perfekt. Weißt du, wir sind erst auf dem Weg des Werdens, wir entwickeln durch die Gnade Gottes und wir werden reif und wir wachsen durch das Wort, durch die Verkündigung. Jesus sagt, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium und so weiter und dann tauft sie und dann erst lehrt sie alles halten, was euch befohlen habt. Dann erst. Dann musst du lernen. Dann beginnen die Lehrjahre nach der Taufe. Und solange du nicht getauft bist, brauchst du nichts lernen. Du sollst dich richtig bekehren und eine ganze Sache mit Jesus machen. Das ist zuerst mal das. Ihm dein Ja-Wort geben, dein Herz geben. Und dann wirst du gelehrt. Der Heilige Geist lehrt dich übrigens. Weißt du, der nimmt dich dann in die Schule und macht so Privatunterricht mit dir. Individuell. Jeder wird dann individuell von Gott gelehrt. Also nur nebenbei. Es gibt also Bewegungen, die zuerst mal machen sie groß Taufunterricht. Das darfst du nicht und 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 das. Liebe Zeit, was darfst du? Du darfst zuerst mal Kind Gottes werden. Du musst zuerst mal Kind Gottes werden. Und dann, wenn du Kind Gottes geworden bist, dann wirst du abgehobelt und abgeschliffen und abgefeilt und poliert. Und ja, lass dich überraschen, das Leben mit Jesus ist schön. Amen. Gott macht einen Glaubensfest, unerschütterlich standfest. Gott segnet dich und Gott segnet ganz besonders, damit du bleiben kannst in dem Land, damit du nicht auswandern musst, damit du nicht was anderes suchen musst, damit du nicht hin und her rumspringen musst. Gott segnet dich, Gott berührt dich, Gott schenkt dir seine Gnade, sagt, Kind, bei mir sollst du alles haben. Alles, was meines, soll auch dein sein. Ist das nicht fantastisch? Und Gott segnet die, die ihm treu bleiben, die zu ihm halten, die sich zu ihm bekennen. Und ich möchte Johannes 15 mit euch streifen heute ein bisschen. Da heißt es, da ist vom Weinstock die Rede und von den Reben ist die Rede. Nur Bleibende bringen Frucht. Wenn du einen Baum ständig verpflanzt, mal da paar Tage und dort paar Wochen und dort paar Monate, dieser Baum wird nie richtig anwachsen und wird auch nie richtig Frucht bringen. Also, wenn du Frucht tragen willst, ist wichtig, dass du an einem Ort bleibst. Und zwar, bis du stirbst. Bis du in den Himmel gehst. Jemand hat mich gefragt, bei deiner Mitgliederaufnahme mal einmal, ja, Dann frage ich, hat noch jemand was zu sagen oder zu fragen? Dann fragt sie, ja, ich habe noch eine Frage bei der Gliederaufnahme. Wie kann ich aus der Gemeinde austreten? Puh, hast du schon mal drüber nachgedacht? Wie kannst du aus der Gemeinde Jesu austreten? Mich hat noch niemand so gefragt, aber dieses Mädel hat mich gefragt, wie kann ich aus der Gemeinde wieder aussehen? Dann habe ich schnell gebetet, lieber Gott, hilf mir, was soll ich sagen? Gib mir Weisheit, dass ich hier richtig antworte. Wenn du wegziehst, kannst du die Gemeinde verlassen. Wenn du vom Glauben abfällst, verlässt du sowieso die Gemeinde. Und wenn du stirbst, ist auch eine Möglichkeit, um die Gemeinde zu verlassen. Aber sonst gibt es keinen Grund, denn du bist in der Familie Gottes eingepflanzt. Und wenn der Heilige Geist auch nicht mehr da ist, also das auch, dann natürlich, wenn Gott nicht mehr wirkt. Aber Gott, Jesus baut seine Gemeinde. Auch die laue und träge Gemeinde in Ephesus, Sardes oder Thyatira, wo auch immer ist. Jesus ist unter den 7 Gemeinden, die waren alle nicht vollkommen. Ich hab wieder dich. So, aber das ist das Bleibende. Das Bleibende ist so eine Frucht des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist hält dich an Jesus Christus. Alle, die der Teufel umbringen will, die versucht er von der Gemeinde irgendwie wegzubringen. Vom Glauben wegzubringen, vom Bibel wegzubringen, von der Gemeinschaft der wahren Gläubigen wegzubringen. Johannes 15, Vers 1 bis 8, da werde ich heute ein bisschen bleiben, kannst deine Bibel aufschlagen und mitgehen. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock. Ich weiß nicht, wie viele schon von euch mal im Weinberg waren oder mal im Weinberg zugeschaut haben, wie die Weinbauer arbeiten, aber es ist sehr interessant. Zuerst mal, da werden die ganzen wilden Triebe beschnitten und da bleiben nur ein paar Augen übrig, also ein paar Triebe übrig, wo dann nachher Frucht angesetzt wird. Da bleibt nicht mehr so viel übrig. Weißt du, da ist so viel Abfall, wenn der Weingärtner durchgeht, durch den Weinberg, da fällt das weg und so weiter. Da bleiben nur ein paar Triebe, wo er sagt, das könnte mal eine gute Frucht bringen. Der Weingärtner. Und Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid Trieben. Es ist so wichtig, dass vor allem die wilden Triebe abgeschnitten werden. Warum ist es wichtig, dass die wilden Triebe abgeschnitten werden? Weil die saugen die ganze Kraft auf. Die wilden Triebe, verstehst du, die explodieren, die wollen feines Leben haben, die wollen sich entfalten, die wollen sich entwickeln und. Aber ich habe überlegt einmal, wer beschneidet eigentlich die Weinstöcke? Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Aber wer beschneidet uns? Und ich habe eines festgestellt, der Teufel versucht, einfach die Christen zu beschneiden manchmal. Also er versucht, da was abzunehmen und da was abzunehmen, damit du ja nicht Frucht bringst. Vor allem die richtigen Triebe, die schneidet er vom Weinstock ab. Aber die Wildlinge, die lässt es stehen. Der ist so raffiniert, die Wildlinge. Und dann wundert sich der Bauer, also ich habe dieses Jahr keine gute Ernte gehabt. Der Teufel treibt die Wildlinge, pflegt die Wildlinge, wie auch immer. Wildlinge bringen keine Frucht, sie sind schön. Jede Rebe an mir, also jetzt hör zu, jede Rebe an mir, was Jesus sich da rausnimmt, jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt. Und das hat mich heute Morgen schockiert. Und ich habe einen Schock bekommen, als ich das alles gelesen habe. Jede Frucht oder jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er abhauen. Stell mal sowas vor. Abschneiden. Also nicht nur der Teufel, sondern sogar der Herr selber schneidet einen ab. Nicht, dass der Teufel schon was, das war Gottes besorgt, sondern nein, der Herr selbst, er lässt abschneiden. Er gibt dem Teufel die Erlaubnis vielleicht. Oder er sorgt dafür, der Teufel sorgt, dass du stolperst oder dass du dich nicht auf freuen kannst, dass dir alles vergeht, die ganze Lust am Herrn vergeht. Nur die Reben, die bleiben, die bringen Frucht, die in ihm bleiben. Nicht nur an ihm bleiben, sondern auch, dass Jesus in uns bleibt. Weißt du, beides ist eine doppelseitige Beziehung. Also, Gott macht uns Glauben stark. Nur die Reben, die da bleiben, werden Frucht tragen, die anderen werden verenden. Und wo werden die hinkommen? Werden sie wieder noch irgendwo eingepflanzt? Nein, die werden vertrocknen, verdorren und ins Feuer geworfen werden. Das heißt also Gericht. Feuer, 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 Feuer fiel auf mich. Dann ist es etwas Schreckliches. Die falschen wilden Triebe, also die Wildlinge, die nichts bringen, die kommen auf einen Haufen und werden verbrannt. Also nur das Bleibende ist, was bei Gott zählt. Und die Frage ist, was bleibt von dir, was bleibt von mir? Wer also nicht in mir bleibt, wird diese Rebe weggeworfen und verdorrt. Man sammelt die Reben, sagt der Herr, wirft sie ins Feuer und man wird sie verbrennen. Diejenigen, also die nicht bleiben, die verdorren, sind verdammt. Sogar Gott lässt es zu, die Natur lässt es zu. Das ist also fast natürlich, dass Gott sowas zulässt. Gott lässt zu, dass also diese Wildlinge da sind. Erstens mal, dass sie existieren, das muss da sein. Irgendwie muss, diese Wildlinge sind ja auch, die den Saft hochziehen. für die Rebe. Und dann nachher, die dürfen nur nicht verbrauchen alles. Es sind so viele Geheimnisse. Aber der Bleibende, der wird dann sogar Gebetserhörungen haben. Und ihr werdet in mir bleiben und ich in euch und ihr werdet bitten, was ihr wollt. Stellt mal sowas vor. Was für Verheißungen. Ihr könnt bitten, was ihr wollt und ihr werdet es haben, auf dass eure Freude vollkommen bleibe oder sei. Also wer nicht bleibt, der wird von Gott nicht erhört. Also die Folge davon. Der betet ins Leere. Der betet und betet und da passiert nichts. Wer nicht also bleibt im Herrn, in da wo Gott ihn hingestellt hat, an dem Weinstock und wo der Weinstock ist, da wo der Herr Jesus ist, wo 230 in seinem Namen versammeln, da ist er mitten unter ihnen, wo die Gegenwart des Heiligen Geistes ist, da ist die Gegenwart Gottes und wer da ist und wer da bleibt, der wird reifer und tragfähiger, belastbarer und belastbarer, immer mehr nimmt er zu. So, weißt du, der Heilige Geist befreit uns von den Wildlingen und sei nicht aufsässig dem Herrn gegenüber, wenn er dir mal was abschneidet. Der Herr sagt, das muss weg. Es kommt noch schlimmer. Ich habe noch was Schlimmeres in der Bibel gelesen. Nicht nur vom Weinstock. Also ich habe richtig Angst gehabt, wenn der Heiland einfach mal anfängt, an uns zu doktern, zu arbeiten, zu experimentieren. Ich sag dir, dann fangen wir an zu beten, lieber Gott, nein, geh zu anderen Bäumen. Ja, nicht zu mir. Deshalb, wir sind manchmal so schadenfroh, wenn andere beschnitten werden. Aber weißt du, bist du glücklich, wenn du beschnitten wirst? Bist du dankbar, dass wenn du beschnitten wirst? Wenn Gott einem seine Gebete nicht erhört, und du musst dir vorstellen, wenn Gott einem seine Gebete für längere Zeit nicht erhört, hör zu, das kann durchaus sein, dass wir falsch liegen, dass wir nicht richtig sind. Denn das heißt, wer in mir bleibt und ich in ihm bleibe und die Freude wird vollkommen sein und ihr werdet bitten, was ihr wollt und es wird geschehen. Wenn also für längere Zeit konkrete Gebete in deinem Leben nicht erhört werden, da hast du irgendwo Kapital bei Gott verspielt. Oder bist nicht echt vor dem Herrn oder bist ein Wildling. Also Wildlinge werden nicht erhört. Also durchaus, also das ist schon zum Nachdenken. Ich möchte, dass du mitdenkst heute Nachmittag. Gott kann man nichts vormachen. Pastor kann man was vormachen, Geschwistern kann man was vormachen, der Gemeinde kann man was vormachen und so weiter. Und sogar einer großen Versammlung wie Ananias und Sapphira, denen konnten sie was vormachen. Gott hört Sünder nicht, steht in meiner Bibel. Also Sünde, wenn zwischen mir und Gott was ist, kann Gott uns nicht hören. Können wir plärren, schreien, kasteien, quälen, können wir stille sein, so viel wir wollen, passiert nichts. Also wer in mir bleibt und ich in ihm, dessen Freude wird zuerst mal vollkommen sein. Da sind wir zuerst mal glücklich im Herrn. Und erst aus dem Glück heraus bitten wir. Erst aus der Freude, aus der Begeisterung, aus dem Heiligen Geist heraus bitten wir. Hier sagt Jesus weiter, wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, nicht nur ich und du, sondern auch meine Worte, sondern wenn meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt. Also nicht nur die Freude muss da sein, sondern auch die Worte Jesu. Nicht nur Gottes Worte, sondern die Worte Jesu. Die müssen in einem bleiben. Denn mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger werdet. Das ist der Sinn und Zweck von Weihnachten oder Ostern und Pfingsten. Nein, der Sinn und Zweck vom Bleiben im Herrn. Dann werdet ihr viel Frucht bringen und mein Vater im Himmel wird verherrlicht und ihr werdet meine Jünger sein. Also, wer da glaubt und getauft wird, der soll dann jetzt Frucht bringen lernen. Also das ist schon Taufunterricht, würde ich fast sagen. Also, wenn du wachsen willst, zunehmen willst im Herrn, dann fang an, Frucht zu bringen. Und der Herr sucht Frucht, Leute. Behalt diesen Gedanken im Hinterkopf. Gott sucht Frucht. Weißt du, deshalb, viele Menschen sind da und gehen wieder, werden abgeschnitten, waren Wildlinge und sind nicht mehr da und du fragst, wo sind sie geblieben, was ist da passiert oder was stimmt bei euch nicht. Nein, da wird mal der Schnitt passiert, das Schneiden. Also, Gott wird durch wahre Christen verherrlicht und sie werden Jünger sein, Christen. Durch Christen ist Christus ganz fest in dieser Welt. Wir haben einen ganz besonderen Platz in dieser Welt. Jeder Gläubige hat eine Existenzberechtigung. Ihr sollt meine Zeugen sein. Also wer keine Frucht bringt, wer also Jesus nicht auslebt, wer Jesus nicht praktiziert, wer also das Wort Gottes nicht umsetzt, der wird abgeschnitten. Aber es kommt noch schlimmer. Der wird abgeschnitten. Willst du dabei sein bei diesem Abfall? Aussortiert und dann verdorben? Jesus hat einfach seinen Jüngern gesagt, und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. In diesem Bleiben wird gelehrt, dass man in der Liebe bleiben soll. Das ist nicht leicht. Ja, so nett und süß zu sein, weiß, wenn alles gut geht, aber wenn alles mal drunter und drüber geht, wenn lauter Wölfe unter uns sind oder Bären und so Elefanten im Porzellanladen, so in der Liebe bleiben, im Gehorsam bleiben, in der Demut bleiben, in der Gemeinde bleiben, das halten, was er befohlen hat, zusammenhalten, ein Herz und eine Seele zu sein. Und die ersten Christen waren ein Herz und eine Seele, die haben Frucht gebracht. Und deshalb war ihr Zeugnis auch glaubhaft. Gott wird durch die verherrlicht, die sich an Jesus festhalten. Nicht an Menschen, nicht am Pastor. Und nicht an Bruder und Schwester und irgendjemand netten oder ein bisschen salbungsvoll oder schmeichelhaft redet. Nein, am Haupt, Jesus Christus ist das Zentrum. Er ist A und O, Anfang und Ende, Anfang und Vollende unseres Glaubens, der Erste und der Letzte. Deshalb ist die Frage, ist meine Gemeinschaft echt? Die Gemeinde, in der ich bin, ist es echt? Nämlich, ob die Gemeinde echt ist, nein, ob du echt bist in Beziehung zu Jesus. Bist du echt in der Beziehung zu Jesus oder bist du nur so Halleluja-Christ, der nur am Sonntag mal wieder auftaucht und dann die ganze Woche von Jesus nichts wissen will und dann die Bibel nur als Notlösung oder Notration oder Erste-Hilfe-Kasten benutzt? Gott wird durch das Haupt verherrlicht, durch Jesus Christus. Wenn ich in euch bleibe. Er möchte in uns bleiben, dieser Herr Jesus. Die meisten Frommen, und ich sagte Frommen, was sind die Frommen? Mein Vater hat gesagt, wir haben ein frommes Pferd gekauft. Dann habe ich gesagt, Papa, was ist das, ein frommes Pferd? Na, hat er gesagt, das Pferd beißt nicht. Also fromme Pferde, fromme Christen beißen nicht. Die sind anständig, brav und lieb. Solange du ihnen nicht zu nahe kommst, dann beißen sie ja natürlich schon. Dann sind sie gleich so wie Kakteen. Also die meisten Frommen, halte ich fest, gehöre auch dazu, verstehst du, ich möchte mich selbst darunter stellen, also ich möchte auch nicht anderen predigen und selber verwerflich werden, deshalb, ich stelle die ganze Gemeinde, die ganzen Gläubigen, ich stelle die Frommen, die meisten Frommen haben ein gestörtes Verhältnis zum Herrn. Die meisten Frommen, die sind in der Gemeinde, sind glücklich, wenn es alles gut geht, aber wenn es schwierig wird, wo sind sie dann? Wenn Krisen kommen, wenn Probleme kommen, wenn nicht unsere Gebete nicht mehr erhört werden, wenn wir Dürrezeiten durchmachen müssen und so, eine Rebe am Weinstock muss ganz schön sogar ersten, zweiten und dritten Frost durchmachen, bis ein guter Wein geerntet werden kann. So eine Spätlese, verstehst? Da werden alle abgelesen, alle kommen in den Kübel, aber ich muss noch hängen. Spätlese, aber das ist der gute Wein nachher. Die Spätlese, die schon ein paar Fröste hinter sich haben. Der Eiswein, jawohl. Das wird der Eiswein. Aber dann regen wir uns auf, der Herr hat mich vergessen, der hat mich übersehen, der beachtet mich nicht und so weiter. Nein, aber der Herr will was Spezielles aus dir machen. Deshalb lässt dich manchmal hängen. Also die meisten Frommen leben in gestörten Beziehungen, also zuerst mal zum Herrn, sind gar nicht so richtig mit dem Herrn verbunden, sind also vom Haupt Jesus Christus getrennt, mehr oder weniger, haben keine Väter und Mütter mehr, sind so allein. Weißt du, da fehlt die Triebkraft, dieser Antrieb des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist dieser Saft des Lebens. Und um das geht es, dass der gute Saft in der Rebe, in die Traube hineinkommt. Das ist ein geistlicher Prozess. Und weißt du, wenn du keine Betreuung hast, Weinstöcke wachsen überall, aber Weinstück, der gute Wein ist eine kultivierte Pflanzung und da muss der Gärtner arbeiten. Also Christen sollen kultivierte Menschen, sollten sein mindestens, dass sie beschnitten, behackt, angebunden sind. So ein Weinrebe, die ist angebunden an so ein Seil und die muss da festgebunden sein. Und wir sind auch an Christus und aneinander fest angebunden. Wir können also nicht flattern, wie wir wollen. Weißt du, der Feind versucht uns immer wieder von wegzubringen. Ach, wie schön, wenn ich mich so entfalten kann in der Freiheit der Kinder Gottes. Halleluja. Weißt du, aber das sind Wildlinge. Das gibt's Wildlinge, die sich nur in der Freiheit sich entfalten. Paulus sagt, wir laufen in Schranken, wir sind am Seil gebunden. Wir werden lang gezogen. Wir krabbeln nicht auf dem Boden, wir klettern nicht in der Höhe. So ein wilder Wein da drüben um die Ecke klettert in der Höhe. Und wächst da wie er will und so weiter und entfaltet sich. Weißt du, wir sind kein Wildwuchs. Der Teufel versucht immer wieder so von Hintergrund zu sagen, ach komm, das muss nicht so eng sehen. Ich glaube, wir sehen viel zu weit, wir müssen viel enger sein, nichts durchgehen lassen. Eigentlich, wenn du in den Himmel kommen willst, musst du wie die Astronauten, die zum Mond flogen. Du musst Scheuklappen haben. Nur den Mond sehen und sonst nichts. Du musst nur den Herrn sehen und sonst nichts. Du musst nur die Verheißung Gottes sehen, das Ziel vor Augen haben und das Ziel nicht verrücken lassen. Ich denke nur, so viele Leute, die halten immer was, das ist Kraft Gottes, oh Halleluja. Denk an Simon den Zauberer. Denk an diesen guten Mann. Der war in der Gemeinde, hielt sich zu Philippus, war sogar getauft. Und er hat das ganze samaritische Volk verzaubert. Das ist die Kraft Gottes. Dämonen fahren aus, Kranke werden gesund. Das ist die Kraft Gottes. Aber weißt du, der hat alles nur manipuliert, nur gemacht, nur gespielt. Positives Denken oder was sonst noch was. Alles ist ja machbar. Und diese armen Samariter, die haben keinen Durchblick gehabt. Die sind gleich mitgelaufen. Das ist die Kraft Gottes. Oh Bruder Simon, du sollst unser Pastor werden. Stell dir vor, der wäre geworden. Es hat nicht viel gefehlt. Philippus ist weitergezogen. Ich übernehme die Gemeinde. Und dann kommt der liebe Petrus und er durchschaut den ganzen Zauber. Und dann sagt, du Schalk! Weißt du, der wollte alles mit Geld machen. Der wollte die Gabe des Heiligen Geistes sich kaufen, damit er den Leuten die Hände auflegen kann und den Heiligen Geist ihnen spendieren kann. Und du siehst, der wollte das machen. Der wollte es kaufen. Du kannst die Salbung dir nicht kaufen. Du kannst die Freude dir nicht kaufen. Du kannst die Liebe dir nicht kaufen. Du kannst nichts kaufen. Das muss uns alles von oben gegeben werden. Oder du bist ein Schalk, ein Dieb, ein Räuber. Weißt du, und die Leute halten dann solche Menschen, die sich das alles so kaufen und leisten können, alle Konferenzen besuchen können und sagen, ich war dort in dieser Konferenz und ich habe den Mann Gottes gesehen und die Frau Gottes gehört. Und die haben mir die Hände aufgelegt und die haben mir eine Prophetie gegeben und eine Weissagung. Dann kommen sie nach Hause mit lauter Weissagung, der Kopf brummt. Aber passiert nichts. Du kannst das nicht machen. Du kannst es auch nicht einstudieren. Weißt du, es gibt Seminare wie Heiligkranke. Oder wie spreche ich in neuen Sprachen? Oder wie empfange ich den Heiligen Geist? Man kann unterrichten, man kann Glaubenskurse geben, aber letztendlich, du musst reif werden für die Geistestaufe. Du musst reif werden für Heilungsdienst. Du musst reif werden für Befreiungsdienst. Das kannst du nicht lernen. Du kannst geistliche Dinge nicht lernen. Das ist etwas Natürliches. Das wird euch gegeben werden. Das wird euch gegeben werden. Plötzlich ist es da wie Saft im Weinstock und in der Rebe. Aber es gibt Dummköpfe oder solche Simon der Zauberer, ja, das ist Gottes Kraft. Weißt du, Gottes Kraft wirkt innen drin. Und das muss man nicht demonstrieren. Gottes Kraft wirkt, wenn du nachher Schwierigkeiten hast, dass du anhältst, dass du im Gebet bleibst. Nur wer am Weinstock an Jesus angebunden ist, in der Gemeinde Jesu bleibt, der bringt Ewigkeitsfrucht. Ich meine nicht nur Frucht. Weißt du, ein bisschen nett sein, nicht lästern, nicht stehlen, nicht lügen. Nein, der Ewigkeitsfrucht ist das, was in der Ewigkeit zählt. Die Liebe zu Gott. Das ist zuerst einmal das Größte. Die Liebe zu Gott. Und das ist, was bleibt in der Ewigkeit. Viele haben Angst. Ja, dann werde ich verkannt. Niemand sieht mich, niemand ehrt mich, niemand anerkennt mich. Weißt du, das, was der liebe Gott an dir tut, das sieht man gar nicht. Das passiert innen drin, im Weinstock, in der Rebe, in der Traube. Das passiert innen drin, dieses Reifen passiert innen drin, nicht außen. Von außen kommt ein bisschen Sonne, das ist okay, ein bisschen Wasser, Regen und ein bisschen Dünger, dann wird man beschnitten. Aber das eigentlich passiert innen drin. Und Geschwister, genau das ist, was Jesus sucht. Er sucht Innenleben. Das Innenleben. Wir sollen lebendige Steine sein und zum Haus Gottes uns erbauen und um zu reifen, und das ist mir so groß geworden in der Vorbereitung, um zu reifen, ich muss mich innerlich bewähren, meinen eigenen Ich, mein Ego überwinden, ich muss lernen, mein Ich zu kreuzigen. Weißt du, nicht ich groß, sondern das Ich durchzustreichen, durchkreuzen, das ist kein Vergnügen, Leute. Immer sich zurückziehen und sagen, ja, macht ihr, Jesus macht schon bei mir, der Herr wirkt es schon, der Herr gibt das Wollen, er gibt das Vollbringen. Gott macht uns glaubensfest. Ich kann das nicht, sondern der Herr muss es in mir wirken. Gott baut seine Gemeinde. Er baut seinen Tempel, sein Haus, sein Reich. Denn dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit, dein ist alles, verstehst du? Wir haben gar nichts. Wir müssen uns nur gefallen lassen. Und so eine Rebe, die hängt. Die hängt. Eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen. ein ganzes Jahr über. Und Gott macht es und setzt alles ein, dass wir stabil werden, dass wir nicht ausgerottet werden aus dem Lande, dass wir fest an dem Weinstock angebunden sind. Weißt du, und da versuchen dann noch die Insekten immer wieder noch in uns einzudringen, in der Blütezeit. Weißt du, die Blütezeit ist die schlimmste Zeit. Da kommen die ganzen Insekten und die ganzen Pilze und all das. Das dringt dann in unser hinein in die Rebe und den Weinstock und so weiter. Die versuchen einzudringen, wenn du blühst, wenn du so schöne gesegnete Versammlung hast. Ich warne euch vor gesegnete Versammlungen. Je gesegneter eine Versammlung ist, desto mehr Käfer, Geschmeiß gibt es da. Verstehst du, da kommt alle mögliche Gesindel, auf Deutsch gesagt. Die kommen, der ganze Mehltau kommt. Alles, die sich irgendwo gesetzt haben und die versuchen dann reinzudrängen. Und dann wunderst dich, aus mir wird nichts. Da ist so viel in uns eingedrungen. Da eine Idee, von denen eine Idee. Weißt du, ich wundere mich manchmal, da sind so viele Okkultisten, Spiritisten, wenn so Heilungsgottesdienste sind oder Befreiungsdienste sind, wo kommen die alle her? Die tauchen da aus dem Gebüsch irgendwo. So, und plötzlich sind sie da. Und da muss der Bauer, der Weingärtner, da musst du desinfizieren. Du glaubst gar nicht, wie das angenehm ist. Da musst du Handschuhe und Maske ansetzen und aufziehen. Und du musst desinfizieren und entseuchen die ganzen Pflanzen, damit sie gerade in der Blütezeit braucht man Reinigung. Das ist so wichtig. Wir sind in einem Prozess und der Herr will uns brauchbar machen. Der Herr will, dass wir Frucht tragen, sonst werden wir abgeschnitten. Es gibt so viele Leute, die streunen durch die Lande, wie die Zigeuner und so weiter. Und ich weiß, was mir dann gezeigt worden ist hier im Gebet. Die ganzen streunenden Zigeuner, also ich bin nicht Rassist, aber Zigeuner ist ein gutes Bild, die ziehen von Land zu Land, von Stadt zu Stadt und so weiter, mit diesem Planenwagen durch die Lande. Und da hat Gott mir etwas gesagt, pass auf, gerade diese Leute, die so hin und her ziehen, die werden zur Behausung der Dämonen, hat der Herr gemacht. Weißt du, da nehmen sie was auf und Wahrsagerei ist bei den Zigeunern ganz stark und groß verbreitet. Und Zauber und Magie. Verstehst du? Und da laufe ich doch hier, ich kaufe am Obststand ein paar Mandarinen oder Clementinen. Da kommt der Frau, darf ich ihre Hand angucken? Dann sage ich, was ist das, habe ich mich geschnitten? Nein, dann fangt sie an, die Handlinien zu lesen. Hier auf der Straße. Du kannst nicht mal, und es war eine Zigeunerin, in aller Liebe. Verstehst du? Er sagt, nee, ich glaube an Jesus Christus. Nein, sagte Jesus Christus, ist auch in mir. Weißt du, du glaubst gar nicht, weißt du, die bringen alles durcheinander. Jesus, Heiliger Geist, Buddha, Muhammad und noch alle möglichen, alle eins. Jesus, das ist auch in mir. Er sagt, nee, ich kann meine Hand selber angucken. Und ich weiß, da sind so Falten, aber da lasse ich mich nicht lesen, verstehst du, und deuten. Aber du siehst, kannst nicht einmal einkaufen am Obststand. Und die läuft immer noch rum. Solchen Leuten sollte man das Handwerk legen. Da kommt da irgendwas ist Wahrheit. Der Teufel weiß auch etwas Wahrheit. Der Teufel weiß auch ein bisschen was. Der ist nicht dumm, der ist der Fürst dieser Welt. Immer noch. So, und so wirst du besudelt und nur Reine werden das Reich Gottes sehen. Und deshalb muss man desinfiziert werden. Die Christen beschmutzen sich mit allem Möglichen. Und der Herr will Qualitätsweine haben. Der will was Gutes, einen guten Tropfen. Hat dein Leben Qualität? Das ist die große Frage. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und jetzt will der Herr in uns Qualität schaffen. Unser Leben muss Qualität bringen. Und der Heilige Geist ist diese Triebkraft. Der Heilige Geist ist diese Saft. Weißt du, wir gehen auf Pfingsten zu. Und was wir brauchen, Feuer, 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 Feuer von Gott, den Heiligen Geist. Weißt du, Jesus kommt in unser Leben, wenn der Heilige Geist Raum bekommt. Je mehr der Heilige Geist in uns Raum bekommt, desto mehr kommt Jesus. Desto mehr saugen wir die Kraft des Heiligen Geistes in uns auf. Aber was will der Teufel? Der Teufel will den Heiligen Geist entfremden, so wie Simon der Zauberer. Ich werde den Heiligen Geist spendieren. Weißt du, der liebe Gott schmeißt den Heiligen Geist nicht einem nach. Erst wenn du reif bist, schaust du den Herrn. Erst wenn dein Herz rein ist, siehst du die Gegenwart Gottes. Erst wenn dein Herz klar ist vor Gott, dann hört er deine Gebete. Nur wer am Weinstock bleibt, und es weiß nur Gott, ob du bleibst oder nicht, du kannst niemand was vormachen. Du kannst nicht erzählen, ich bete 7 Stunden am Tag. Verstehst? Wer steht da mit der Stoppuhr und stoppt? Weißt du, und ich habe noch etwas festgestellt, das Bleiben, Das Bleiben ist eine Gnade, dass man bleiben darf, dass man nicht abgeschnitten wird, dass man nicht weggeworfen wird. Das ist eine Gnade, Leute. Mir ist es noch nie bewusst geworden, bis heute Morgen, dass es Bleiben in der Gemeinde, im Haus Gottes, im Dienst, in der Berufung und so weiter, das ist eine Gnade. Dieses Bleiben ist eine Gnade. Wie schnell wirst du abgeschnitten? Wie schnell bist du von etwas abgetrennt? Es ist ein Vorrecht, dieses Bleiben. Also, ich hab gedacht, lieber Gott, ist das nicht eine Gnade, dass ich noch Gott immer dienen darf? Weißt du, ich könnte irgendwas anders tun können. Aber ich bin immer noch auf der Spur geblieben, auf dem Weg geblieben. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. So Psalm 23. Das ist auch eine Gnade, dieses Bleiben. Das Bleiben in Christus, das Bleiben im Glauben, das Bleiben im Wort, das Glauben in der Liebe, das Bleiben in Frieden, das Bleiben in der Freude, dass diese Freude nicht nur bleibend ist, sondern dass man bleibt in dem Fahrwasser, auf der Segenslinie. Ist ein Geschenk. Das Bleiben ist ein Geschenk. Das kann man nicht verdienen. Das wird einem gegeben oder nicht. Und Gott behält den einen oder Gott behält den anderen einen nicht. Er kann das machen. Und er ist nicht ungnädig, er ist gnädig. Aber wenn er sieht, der will nicht, der macht nicht mit, der hat andere Motive, der wollte was anderes als mich, dann sagt er, bitte, kann es gehen. Weißt du, Gott muss nicht unbedingt einen gleich weiter wachsen lassen. Dann schneidet ab, der sieht also, das wird ein ganz wilder. Wenn das so weitergeht, wie er das macht, dann steigt es im Kopf alles. Der wird größenwahnsinnig. Du weißt nicht, was das Bleiben wirklich ist. Weißt, das Bleiben im Dienst Gottes. Und nicht von Gott verworfen zu werden. Schau den Saul an, der ist von Gott verworfen worden. David sagt, Herr, verwirf mich nicht von deinem Angesicht. Dieses Bleiben in Gott ist so ein Geschenk und so eine Gnade, dass Gott einen nicht entlässt als Mitarbeiter. Der könnte auch entlassen und sagen, komm, da gibt's genug, die sich da bewerben für deine Stelle. Also oh Gott, dass Gott einen behält, auch wenn man Fehler macht, verstehst? Und das ist auch eine Gnade, dass man bleiben darf, obwohl man Mist gebaut hat, obwohl man Böcke geschossen hat, obwohl was weiß ich, wie man das alles so umschreiben kann. Trotzdem, dass er noch gnädig ist, ich darf bleiben im Hause des Herrn immer da. Und David, das sagt David, das war auch ein Lausbub. David war auch kein Perfekter. Er war kein Pharisäer. Auch kein Priester. Er war ein König. Und Könige haben so viel Dummheiten gemacht und machen immer noch. Also ich darf bleiben im Hause des Herrn. Gott jagt mich nicht davon. Ist das nicht Gnade? Ich darf bleiben. Ich darf bleiben. Gott lässt es zu. Gott lässt es zu, dass ich im Lande der Lebendigen bleibe, dass das Land mich nicht ausspuckt, dass die Gemeinde mich nicht rauswirft. Ich darf bleiben. Stell dir vor, das ist doch ein Geschenk, dieses Bleiben. Bleiben zu dürfen. Gott sucht sein Personal selbst aus. So, und so weiter. Und manche denken ja, Gott ist auf mich angewiesen. Nein, er ist auf mich nicht angewiesen und auf dich nicht angewiesen. Aber es ist Gnade, dass er mich gebraucht. Das ist ein Geschenk für mich, dass ich bei ihm bleiben darf. Dass ich sogar noch ein bisschen näher zu ihm kommen kann. Gott rüstet seine Leute aus. Und er nimmt nichts weg, sondern er freut sich, wenn ich zu ihm komme und ihn suche. Dieses Bleiben, das ist ein Vorrecht. Fang an, für das Vorrecht zu danken. Ich darf bleiben im Hause des Herrn immer und immer da, ewiglich. Dann betest du Psalm 23 ganz anders. Nicht nur der Herr ist mein Hirte, sondern ich darf bleiben auf seiner Weide, bei seiner Herde oder in seiner Herde. Ich darf bleiben am Weinstock, in seinem Garten. Ich darf bleiben in der Gemeinde. Ich darf Gott noch dienen. Stell dir mal vor, das ist ein Geschenk. Das ist ein Geschenk. Schätzt das. Bleiben in der Betreuung Gottes. Bleiben in der Bearbeitung Gottes. Verstehst du? Ich bin noch in der Töpferei des Herrn. Der Herr modelliert immer noch an mir rum. Ich darf bleiben. Und der Herr hat mich noch nicht verworfen oder zerschlagen. Und was weiß ich. Ich darf bleiben in der Bearbeitung des Herrn. Und der macht noch schöner ein paar Schleifchen. Ich darf bleiben im Hause des Herrn. Das ist Gnade. Da fängt was erst richtig was an, wenn ich vom Herrn angenommen bin und beim Herrn bleiben kann. Und da fängt alles an. Entweder ich bleibe und ich steige auf oder der Herr verwirft mich und ich steige ab. Jesus sagt, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Also bleibt in mir. Lies mal Johannes 15, Vers 1 bis 8 und überleg dir mal, was bedeutet das für mich, das Bleiben? Bleiben in Christus. Bleiben im Heiligen Geist. Nur dieses zwei Sachen. Nur entweder in Jesus oder im Heiligen Geist. Aber beides ist Gottheit, ist das alles egal. Dieses Bleiben. Wie soll das aussehen? Wie funktioniert das? Weißt du, ich darf bleiben. Mein Gott, ich darf bleiben. Halleluja. Fange Gott zu danken. Du darfst bleiben im Reich Gottes. Du darfst bleiben in der Gemeinschaft der Heiligen. Du darfst bleiben in der Gegenwart Gottes. Das ist ein Vorrecht. Dieses Bleiben, das beeinflusst dein ganzes Leben. Dieses Bleiben beeinflusst deine Familie. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du dein ganzes Haus selig. Das beeinflusst deine Zukunft, dieses Bleiben. Dürfen, können. Nicht, ich muss bleiben. Das ist kein Muss. Ich darf bleiben, Geschwister. Das hat ganz andere Betonung, ganz anderen Wert. Das beeinflusst deine Gesundheit. Dieses Bleiben in Gott. Einfach in Gottes Licht, in Gottes Sonnenschein, in Gottes Herrlichkeit. Ich darf bleiben. In seiner Atmosphäre, in seiner Umgebung. Das beeinflusst mein Gebetsleben. Das beeinflusst meine Beziehungen. Das beeinflusst meinen Dienst, meine Berufung. Weißt du, wer nicht bleibt? Und das ist das Schlimme auch dabei, der verspielt alles. Seine Berufung, der plempert am Ende sein ganzes Erbe wie der verlorene Sohn. Der bringt nichts zustande, bleibt, der wird ein Wildling und wird eines Tages früher oder später abgeschnitten, verdorrt und ins Feuer geworfen. Aber ich darf bleiben, Gott. Halleluja. Weißt du, und Gott ist an deiner Beständigkeit, an deinem Bleiben interessiert, dass du bleibst. Er versucht ja alles dran zu setzen, dass du bleibst. Verstehst du, er will dich nicht wegjagen und so weiter, wegekeln. Nein, er sagt, komm, bleib, geh nicht weg. Und er geht dir noch nach und sucht dich, weil er dich lieb hat. Und dieses Bleiben ist so ein wunderbares Werk vom Herrn. Der Herr sorgt, dass ich wieder zurückkomme, wenn ich wie die Emmaus-Jünger oder der Thomas oder der Petrus. Und stell dir mal vor, wenn der Herr dich nicht sucht, weißt du, was mit dir passiert? Das gleiche, was mit Judas. Du kriegst Depressionen und hängst am Strick. Wenn du nicht dieses Bleiben, guck mal, dem Judas ist der Herr nicht nachgelaufen. Weiß ich nicht, warum nicht? Hat irgendwas nicht gestimmt? Oder also diese Frage mit dem Judas ist für mich eine ganz große Frage. Dieses Rätsel ist noch nicht gelöst für mich ganz. Ich arbeite immer noch daran und so weiter. Dem Petrus ist er nachgegangen. Petrus, hast du mich lieb? Sogar, und der Herr ist dem Petrus extra erschienen, den Jüngern extra erschienen. Sogar dem Verbrecher Saul von Tarsus ist der Herr nachgegangen. Ich darf bleiben. Nicht nur, dass Jesus bei dir ist, sondern du darfst in ihm bleiben. Weißt du, er will in dir wohnen. Und in der Wohnung. Und da heißt es, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und so jemand die Tür auftut, zu dem will ich eingehen und will, oder wir wollen Vater, Sohn und Heiliger Geist Gemeinschaft mit ihm halten. Weißt du, bist du bereit, ihn hineinzulassen in dein Leben? Oder viele Menschen gebrauchen nur den lieben Gott wie eine Gebrauchskirche. Weißt du, nur für Krankenheilung, für Versorgung, Finanzen, um eine Arbeitsstelle zu finden, andere vielleicht, um einen Parkplatz zu finden. Wozu brauchst du den Heiland? Überleg einmal, der Herr will durch dich wirken. Jesus sagt, wer in mir bleibt, in dem werde ich auch bleiben. Begreifst du, um was es hier geht? Innewohnung Jesu in uns, diese Innewohnung, dieser Saft, der Heilige Geist in uns. Kann Jesus eigentlich in dir bleiben? Hat er so viel Platz? Von Weihnachten hören wir, und es war kein Raum in der Herberge. Sie waren so überbelegt. Wie ist unser Leben? Sind wir schon so überfordert, so überbelegt, so über alles ausgebucht? Oder haben wir noch Platz für Jesus? Dieses Bleiben. Weißt du, du wirst bei Jesus bleiben. Ja, ja. Aber kann Jesus auch bei dir bleiben? Wird er sich da wohlfühlen, wenn er bei dir einzieht? Oder sagt, pfui, hier stinkt's. Und es ekelt mich. Weißt du, diese Innenwohnung. Oder das sind lauter Spinnen und Ungeziefer. Würde Jesus bei dir bleiben? Du willst ja bei Jesus bleiben, was ja gut ist. Aber wie ist es umgekehrt? Kann Jesus bei dir bleiben? Bist du ehrlich genug? Also, der Herr durchschaut uns. Also, der Herr durchschaut auch hinter der Maske, er hat Augen wie Feuerflammen. Hält er deinen Stress aus? Kann er bei dir bleiben? Weißt du, na Herr, ich muss das und ich muss das und so weiter. Der Herr sagt, ruhig, ruhig, ruhig. Ich will euch, kommt her zu mir, die ihr müßig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Weißt du, sind wir so hektisch? Kann der Herr Jesus mitgehen und sagen, also nein, Johannes, du bist zu stressig für mich. Verstehst du, kann der Herr Jesus bei uns bleiben? Hält er dein Wesen, deine Art aus? Immer so aufbrausen, himmelhoch jauchzen, zu Tode betrübt. Nur wenn Jesus in dir bleibt, wenn er das mag, wenn er das aushält, verkraftet, dann bringst du viel Frucht. Wenn er das schafft, bei dir zu bleiben, werden deine Gebete erhört. Nur dann wird deine Freude vollkommen sein. Wenn er das schafft und wenn du das schaffst, Jesus zu behalten bis zum Schluss, dann wirst du von Gott anerkannt. Dann geht es dir gut auf allen Ebenen. Dann verwirklichst du deine Berufung. Dann bist du erst eine richtige Rebe, wenn er in dir bleibt. Hier ist der Herr radikal, sehr radikal. Also, ich dachte, das ist eine schöne Bibelstelle zuerst einmal für heute Abend. Aber dann habe ich mich so entsetzt, dass ich anfing, ein bisschen zu schürfen. Und so weiter. Es kann sein, dass er sogar sich von dir trennt und dich sogar von sich trennt. Das kann auch passieren. Wer keine Frucht bringt, der wird abgeschnitten. Wer also Jesus nicht innen drin sich verwirklichen lässt in seinem Leben, der wird abgeschnitten. Da gibt's nicht mehr dazwischen. Entweder oder. Wer nicht in Jesus bleibt, der wird hinausgeworfen oder weggeworfen und verdorrt. Das macht Gott selber sogar. Wer nicht Frucht bringt, der wird aus dem Volk Gottes rausgeworfen, aus der Gemeinde, aus dem Himmel. Der wird sogar abgesetzt wie Saul, der König Saul, und da wird der David eingesetzt, verstehst du? Wenn das nicht funktioniert, wenn der Mann das nicht bringt, schon mal drüber nachgedacht? Gott selbst trennt sich von Menschen, die keine Frucht bringen. Und das ist schlimm. Geschwister, das ist so schlimm in dieser heutigen Gesellschaft, christlichen Welt, in der wir leben. Weißt du, da wird so wenig Frucht bei den Christen gebracht. Weißt du, da sagt der Herr, ich will mit dir nichts zu tun haben. Bleib auf der Strecke. Dreht den Rücken zu. Schickt einen in die Wüste. Und sagt, komm. So wie die Israeliten. Oder das Land wird euch ausspucken, wenn du die Gebote nicht hörst und tust und so weiter und so weiter und so fort. Wer nicht in Jesus und Jesus nicht in ihm bleibt und sein Wort nicht in ihm bleibt, dann zieht sich Gott langsam aber sicher zurück. Nicht auf einmal. Das merkst du gar nicht. Plötzlich bist du nicht mehr drin. Plötzlich hängst du nicht mehr. Du siehst, weißt du, wenn du mal so einen Zweig, so eine Wildling abschneidet, der ist noch ein paar Tage grün. Sogar schlägt er sogar noch aus, womöglich. Weil er sich dann auf sich selbst konzentrieren kann. Das geht mir wunderbar. Aber er ist abgeschnitten. Man kann sogar, weißt du, jetzt kannst du gleich, weißt du, solche Zweige kaufen, die dann nachher ausschlagen aus Weidenkätzchen nachher. Die kommen sogar noch raus in der Vase bei dir zu Hause. Ist das nicht wunderbar? Hauskreis, Gemeinschaft, ach! Aber da kommen keine Bienen. Weißt du, bei diesen ausgeschlagenen Weidekätzchen, da kommen keine Bienen. Die gehen nur, wo Saft drin ist, wo Honig ist, wo Leben ist. Weißt du, die Bienen, die gehen nicht an Plastik. Die wissen ganz genau, was echt und was Plastik ist. Nur Mücken gehen überall hin. So. Weißt du, Gott weiß ganz genau, was echt und nicht echt ist. Was bleibend ist, wo was noch zu hoffen ist, wo man was erwarten kann. Wer noch lernfähig, noch bildungsfähig ist, noch entwicklungsfähig ist. Der Herr kennt die Seinen. Weißt du, was das heißt? Dass Gott sich zurückzieht? Wenn du das alles wüsstest, wie die Wirklichkeit aussieht, das ist so schlimm, wenn ein Mensch... Weißt du, wir denken manchmal, ist es schlimm, wenn ein Mensch von der Gemeinde weggeht. Und weinen wir und sind betrübt und traurig. Das ist nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist, wenn Gott von einem weggeht. Wenn Gott sagt, ich mach nicht mehr mit. Das ist das Schlimmste und Schrecklichste. Nicht, wenn ein Mensch weggeht. Der kann noch weiterleben. Noch viel schlimmer ist, wenn Gott sich von einem abwendet. Wenn Gott mit einem nichts zu tun haben will. Wenn Gott sagt, lass mich in Ruhe. Dann nützt es... Kein weiterer Segen, verstehst du? Hast du keinen anderen Segen mehr für mich? Hat Esau seinen Vater Jakob gefragt. Hast du keinen anderen Segen für mich? Nein, sagt er, ich habe keinen anderen Segen. Du hast verspielt. Du hast dein Erstgeburtsrecht verspielt, lieber Esau. Jesus baut seine Gemeinde weiter. Er stört sich nicht, wer da mitmacht und nicht mitmacht. Hat Legionen von Engeln. So, und das, was mich immer noch zum Nachdenken bewegt, warum, Herr Jesus, bist du nicht dem Judas nachgegangen? Der arme Mann, der hat dich am nötigsten gehabt, nicht die anderen Aposteln, der Judas. Aber der Herr hat sich von ihm abgewandt, wie einem Menschen, durch den die Ärgernisse kommen. Eigentlich, Gott, du bist ja Liebe, du musst dich um jeden Einzelnen kümmern. Aber das hat er nicht gemacht, leider. Welche Rebe keine Frucht bringt, die wird er abschneiden. Welche Rebe keine Frucht bringt, überleg einmal, was es heißt, keine Frucht bringt. Die wird er abschneiden. Und er schneidet nicht nur die wilden Trieben, sondern auch die Reben, die keine Frucht bringen. ganz schon, der hat dich verschont, der hat dich bewahrt vor dem Schnitt. Aber jetzt wird er sogar die Rebe abschneiden, die keine Frucht bringt. Er schneidet, und jetzt kommt das, was Gott mir gezeigt hat, er schneidet die fruchtlosen Christen von seinem Leib, von seinem Weinstock ab, die Fruchtlosen. Und das erschreckt mich. Herr, wie bin ich? Bin ich ein Fruchtloser? Weißt du, warum ist die Gemeinde so ein Durchgang, fragst du dich. Weißt du, wie viele Leute da rein und rausgegangen sind in den letzten 40 Jahren, wie viele Menschen ich gesehen habe? Weißt du, denke, wenn ich die alle zusammenzähle, ich hätte eine Kongresshalle voll. Oder was weiß ich, ein Stadion voll, wenn ich all die Leute sehen würde, aber die sind nur durchgegangen. Warum gehen so viele nur eine gewisse Zeit hin, dann sank- und kranklos wieder weg und dann tauchen sie vielleicht wieder woanders, da siehst du ja, die sind auch noch da, aber die sind jetzt wieder inzwischen auch nicht mehr da und dann denkst du, was ist das? Warum verschwinden manche Christen und manche tauchen ganz unter und tauchen nicht mehr auf? Der Herr schneidet die fruchtlosen Reben ab, Leute. Alle. Grundsätzlich, das ist so sein Geschäft. Er gibt jedem Menschen eine Chance, eine Gelegenheit, zwei- oder dreimal. Er gibt jedem Menschen eine Chance. Niemand kann sagen, ja, ich habe keine Gelegenheit gehabt. Keiner kann sich entschuldigen. Wenn er aber von sich aus keine Frucht bringt, von sich aus, dann hängt er unnötig an Jesus. Hört unnötig sein Wort. Der Heilige Geist wirkt unnötig. Und der stiehlt dem Herrgott die Zeit. Unnötig, alles unnötig. Und der Herr hat keine Zeit, seine Zeit zu verplempern. Deshalb schneidet er ab. Aber es kommt noch dicker. Ich bin noch nicht an dem Punkt angekommen. Ich wäre nicht so lustig und so leichtfertig. Weißt du, schon allein, wenn du diese vom Weinstock und der Rebe, diese Geschichte liest, mir würde das Lachen vergehen. Und Gemeinde spielen oder gemütliche Zeit zusammen haben, vergiss es. Es ist gefährlich, mit der Gnade Gottes zu spielen. Verstehst? Du bist weg. Der liebe Gott hat so viele Menschen in dieser Welt, dann kümmert er sich um andere. Noch eine Beobachtung. Immer mehr Kirchen, und jetzt pass auf, nicht nur freie Kirchen, sondern Kirchen, katholisch, evangelisch und freie Kirchen, weiß ich, alle Kirchen, alle religiösen, also wirklich, ja, die mit Jesus was zu tun haben, Gemeinschaften, Gemeinden, die Gemeinden, die Kirchen werden leerer und leerer. Die Leute gehen mehr und mehr weg, kommen natürlich ein paar andere wieder, ein paar Konzerte wieder, irgendwie was Besonderes wieder. Aber da ist ein Durchgang. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Warum ist das so? Sie gehen nicht weg, dass die Leute von der Kirche weggehen. Sie werden von Gott abgeschnitten. Sie werden von Gott weggeschnitten, vom Weinstock abgeschnitten, von ihm selbst. Und sie werden verbrannt. Sie werden abgeschnitten und sie werden verbrannt, weil sie fruchtlos waren. Nur ein paar alte Omis und so weiter bleiben am Schluss, weil die wollen dem Herrn Jesus gefallen. Verstehst du? Und wer weiß, wie lange die noch bleiben, die sterben sowieso weg. Aber ich sage das, aber das ist meine Beobachtung, die ich gemacht habe. Weil sie fruchtlos sind, weil sie Kirche nur gespielt haben. Schade für die Kirche, schade für die Heizung, schade für alles und so weiter. Sie waren am Weinstock, aber sie waren fruchtlos. Sie waren fruchtlos. Und sie werden von Gott verheizt. Tut mir leid, das zu sagen, aber so ist es. Ich bekomme Gänsehaut und kalten Schauer, wenn ich daran denke, was da wirklich passiert. In der Christenheit. Wir sind mittendrin im Gericht. Im Schnitt. Da wird es abgeschnitten. Ob es jetzt in den Gemeinden, freie Gemeinden, charismatische Gemeinden oder Freikirchen, welcher Art auch immer. Die Welt ist schon mittendrin im Gericht. Das Gericht fängt am Hause Gottes an. Und das beobachte ich, das Gericht, dieses Abschneiden, konkrete, konsequente Abschneiden, die fruchtlosen Christen, die nicht in der Heiligung lebten, die sich nicht gelöst haben von dem und jenem, die weiter gesoffen haben, weiter geraucht haben, weiter dies gemacht haben und sich nicht verändert haben, die haben sich nur äußerlich ein bisschen verändert, aber nicht innerlich verändert haben, die werden abgeschnitten. Und auf sie wartet ein schreckliches Gericht, der Ofen. Ich werde nicht so leichtfertig. Jetzt kommt noch eine Geschichte, Matthäus 21, Vers 18 bis 19. Als Jesus am nächsten Morgen nach Jerusalem zurückkehrte, bekam er Hunger. Und da sah er am Wegesrand einen Feigenbaum. Er ging hin, fand nichts als Blätter. Und er sagte zu dem Baum, du sollst in Zukunft nie wieder Feigen bringen. Und in diesem Augenblick verdorrte der Baum. Guck mal, der Herr sucht Frucht. Und das ist der Herr Jesus. Und er verflucht den Baum, ein Geschöpf Gottes. Gott ist zwar gnädig und langmütig. 3 Jahre lang, sagt eine andere Stelle, bin ich an dir vorbeigegangen und du hast keine Frucht getragen. Und irgendwo hört der Spaß auf. Oder in Lukas Kapitel 13, Vers 2 bis 9. Und dann erzählte Jesus ihnen ein Gleichnis. Ein Mann pflanzte einen Weinberg und einen Feigenbaum darin. Und Jahr für Jahr sah er nach, ob der Baum Früchte trug, aber vergeblich. Der Herr sucht Frucht, Leute. Vergiss Gemeinde, Kirche spielen und was weiß ich, Religion. Es geht um Frucht bringen. Und dann erzählte ihnen und sagte, im Weinberg pflanzte ein Feigenbaum, ein Bild auf Israel natürlich. Jahr für Jahr, aber da war keine, nichts, aber alles vergeblich. Und endlich rief er seinen Gärtner, schon 3 Jahre habe ich gewartet, aber noch nie hing an dem Baum auch nur eine einzige Feige. Hau ihn ab. Er nimmt den Platz mir nur weg. Ist das nicht hart? Ist das nicht brutal? Das soll der liebe Gott sein. Aber der Gärtner bat, wer das auch immer ist, vielleicht der Herr Jesus, der Heilige Geist, lass ihn doch noch ein Jahr stehen. Ich will diesen Baum gut bedüngen und sorgfältig pflegen. Wenn er dann Früchte trägt, ist es gut. Sonst kannst du ihn abhauen. Wenn er dann Früchte bringt, dann ist es gut. Verstehst du, der Herr sucht Frucht. Er gibt noch eine Chance. Und manchmal, wenn wir, und jetzt komme ich jetzt mit mir, wenn ich noch in der Gemeinde bleiben darf, dann ist es, der Herr bearbeitet mich noch einmal, der düngt mich noch einmal, beschneidet mich noch einmal. Vielleicht bringt er noch Frucht. Vielleicht bringt er noch Frucht. Und wenn das so ist, dann darf er bleiben. Wenn nicht, dann kannst du ihn abhauen. Fruchtlose Gläubige leben gefährlich. Du kannst denken, was du willst. Sie werden von Gott selbst entsorgt und entfernt. Weißt du, möchtest du aus dem Leib Jesu Christi, aus dem Reich Gottes entfernt werden? Dir nichts, mir nichts. Der Herr macht es nicht so leichtfertig. Ein Jahr, zweites Jahr, drittes Jahr. Und sagt, vielleicht noch einmal. Und dann erst wirst du aus dem Garten Gottes, aus dem Paradies Gottes entfernt. Weißt du, dann kommst du raus aus dieser Pflanzung des Herrn, das, was der Herr wirklich gepflanzt hat. Ein paar andere Bibelstellen. Psalm 5, Vers 5. Wer böse ist, der bleibt nicht vor Gott, steht da. Also, wenn du böse bist, wenn Gott dein Herz nicht verändern konnte, umkrempeln konnte, wenn dein Herz verhärtet bleibt, verstockt bleibt und so weiter, wenn du nicht in der Heiligung lebst, wirst du den Herrn gar nicht sehen, steht im Wort Gottes. Du erlebst in dieser Zeit etwas Merkwürdiges, wie Spreu vom Weizen getrennt wird. Und das ist Korn. Spreu vom Weizen. Wie der Herr seine Gemeinde reinigt. Wie er den Weinstock beschneidet. Das erleben wir buchstäblich in dieser Zeit. In den letzten 20, 30 Jahren erlebt man in der Christenheit. Oder der Herr Jesus erzählt ein anderes Gleichnis. Matthäus 13, Vers. Und eigentlich in Matthäus 13, das sind diese Himmelreichsgleichnisse. Das Himmelreich ist gleich. Also, die gehören dorthin und die nicht. Und da erzählt er und spricht von den Fischen, dass die aussortiert werden. Matthäus 13, Vers 47 und 49. Und da werden Fische gefangen, die Netze werden ausgeworfen, da wird viel gefangen. Ich denke nur diese Evangelisationszeit, Billy Graham und alle anderen. Da ist die Welt evangelisiert worden, da sind Netze ausgeworfen worden. Da sind Gemeinden entstanden, da sind massenweise freie Gemeinden entstanden. Es gab Erweckung weltweit überall. Und dann wurden die faulen Fische aussortiert. Jetzt ist die Zeit da, wo die faulen Fische über Bord geworfen werden und über Bord gehen. Und wie es mit ihnen weitergeht, weiß ich nicht. Die Schlechten, da heißt es, die Faulen sortiert er aus, die Schlechten wirft er wieder in das Meer hinaus. Die gehen wieder in die Welt, die gehen wieder dahin, schwimmen wieder weiter, plätschern wieder weiter, vergnügen sich weiter. Aus denen macht der Herr nichts, die bringt er nicht auf den Markt, die bringen ihm nichts ein. Die faulen Christen lässt Gott wieder gehen. Weißt du, die Erweckungszeit, weißt du, nach dem Krieg, hier in Deutschland gab es riesige Erweckung und so weiter, also was hier evangelisiert worden ist. Keiner kann sagen in Deutschland, ich habe noch nicht von Gott gehört. Die Kirchen sind Zeugen davon. Jede Kirche hat das Evangelium irgendwo angefangen. Zuerst hat das Gericht, zuerst mal die großen Kirchen ihre Arbeit gemacht, hier nach dem Krieg. Die Kirchen, da waren alle offen für das Wort Gottes. Und jetzt wird es aussortiert. Sie gehen wieder in das alte Leben zurück. Paulus schreibt an Timotheus und beschwert sich. Naja, beschweren tut er es nicht, aber er sagt, vor Demas hat die Welt wieder lieb gewonnen. Demas ist wieder zurückgegangen. Das ist so ein fauler Fisch gewesen. Weißt du, der lief mit, der hat sogar mitgearbeitet, mitgepredigt, mitgeheilt. So wie Judas. Judas hat auch Dämonen ausgetrieben. und ist über Bord gegangen. Was war das Problem von Demas? Denkt doch drüber mal nach. Was war das Problem von Demas? Demas hat sich nicht ganz von der Welt gelöst. Das war das Problem von Demas. Dass sie nicht radikal von der Welt getrennt, der Welt nicht radikal abgesagt. Und das ist, was der Herr sucht. Dass wir eine ganze Sache mit Jesus machen. Nicht halbe Sachen, nicht nur so spielen. Weißt du, das Spielchen offenbart sich eines Tages. Das bringt einem nichts. Der hat der Welt nicht abgesagt. Der hat nie eine ganze Sache mit Gott gemacht. Der war da ein halber und dort ein halber. Der hat auf beide Hochzeiten getanzt. Sein Herz war geteilt. Weißt du, er war nicht mit ganzem Herzen. Du sollst Gott lieben mit ganzem Herzen. Nicht nur mit ganzer Seele, auch mit ganzem Herzen. Wie geht das? Demas, was war sein Problem? Er wollte die Welt, ja, sich nicht verderben mit der Welt, mit den Nachbarn. Er wollte in der Welt, ja, gut angesehen sein, attraktiv. Die Welt war ihm attraktiv und er liebte die Welt und war ihm wichtig und versprach sich, also irgendwie brauche ich die Dinge. Weißt du, er war nicht ganz auf Gott geworfen, auf die Sache Gottes. So wie Paulus. Paulus sagt, lebe ich, sterbe ich, so bin ich des Herrn. Er hat eine ganze Sache gemacht. Weil vielleicht war noch ein anderes Problem beim Demas, er hörte viel zu viel auf Menschen und trennte sich nicht radikal von den Gottlosen. Sag mir, mit wem du gehst und ich sag dir, wer du bist und wer dich gefangen nimmt. Und Demas, weißt du, glaub doch nicht, dass jemand sofort abfällt. Kein Mensch fällt sofort ab. Kann nicht. Kein Mensch bekehrt sich sofort und kein Mensch fällt sofort ab. Es ist ein Prozess. Auch der Abfall ist ein Prozess, dieses Abtrennen, Abschneiden. Da kommt der Meister oder der Gärtner und sagt, naja, also ich könnte, weißt du, der Herr möchte aus jedem Zweig Gewinn machen. Der möchte aus allem Gewinn machen. Aber er sagt, nee, also letztendlich bringt mir dieses Zweig nichts. Das muss abgeschnitten werden. Weißt du, Demas, sein Problem, weil er keinen Unterschied zwischen Welt und heilig machte. Und wir müssen einen Unterschied machen. Gott ist heilig. Und ihr sollt auch heilig sein, steht im Wort Gottes. Also der Herr sucht Frucht. Du siehst also nicht nur Kirche spielen, lieben Heilandschristen sein. Der Herr übersieht das alles. Nein, vergiss das alles. Weil er sich immer noch eine Hintertür vielleicht offen gelassen hat, wenn das mal mit Paulus nicht klappt. Ihr habt noch da einen Bekannten. Er hat Kompromisse gemacht. Und Kompromisse zahlen sich nicht aus. Psalm 101, Vers 3 und 7. Weil er sich irgendwie noch etwas in seinem Leben vielleicht geduldet hat, etwas zugelassen in seinem Leben, nicht ausgeräumt hat, nicht ausbekannt oder nicht bereinigt hatte, etwas mitgeschleppt. Gott lässt den Übeltäter nicht bei sich bleiben. Du siehst also, nein, es ist wirklich so nicht, dass du bei Gott bleibst, sondern Gott will gar nicht bei dir bleiben. Der sagt, ich darf nicht, ich entlasse ihn, kündige. Psalm 103, wenn du weiterliest, der Herr schaut vom Himmel herab und begutachtet alles und er schaut auf die Übeltäter in Vers 27 und sie werden vergehen und schwinden dahin. Du aber bleibst. Gott sieht den Aufrichtigen und dem Aufrichtigen lässt er es gelingen. Ein Kennzeichen von wahren Christen ist also das Bleiben, sich nicht so schnell bewegen lassen und das ist ein Werk Gottes. Gott arbeitet dann weiter, wenn er sieht, der will bleiben um jeden Preis, der weint. Und wie David, Herr, forsche mich Gott und erfahre mein Herz, der wusste, was mit Saul passiert ist, das darf mit mir nicht passieren. Und er betet und so weiter und Gott sieht das Herz. Ein Kennzeichen eines echten Christen ist geistliche Stabilität. Herr, ich lasse dich nicht, ich bleibe bei dir und so weiter. Das sind so diese geistlichen Gebete eines wahren Christen. Der weiß, wo Gott ihn hingestellt hat. Der weiß, was der Herr von ihm will. Und er tut es und tut es und tut es so lang, bis der Herr ihn woanders abberuft und zu einer anderen Aufgabe schickt. Weißt du, und es ist nicht nur, dass ich äußerlich etwas tue, sondern es muss innerlich was passieren. Und das ist die Frucht, um die geht es. Innerlich. Innen drin. Auch nicht das Lernen. Du kannst Bibelschule machen oder nicht machen, das ist egal. Auch dieses Lernen ist nicht A und O. Denn in der Bibel heißt es, sie lernen immer da und kommen nicht zur Erkenntnis der Wahrheit. 2. Timotheus 3, Vers 7. Die kommen nicht. Weißt du, das Erkenntnis passiert innen drin. Es ist eine Herzenssache. Erkenntnis. Ein trauriger Zustand. Man bringt nicht die Frucht, indem der Herr was der Herr von einem erwartet. Weißt du, wenn du nicht aufpasst, du driftest so schnell ab von dem Weg der Wahrheit. Wer göttliche Weisheit lernen will, der braucht viel Zeit. Was, wir sind gewohnt, schnell, 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 schnell. Reingefahren wie bei McDonald's und dann bestellt und dann gleich ausgeliefert. Aber wenn du von Gott was haben willst, brauchst du Geduld. Und das ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Geduld. Und du musst anhalten und noch warten. Der Herr ist manchmal nicht so schnell. Also mein Gott, ich weiß nicht, wie dein Gott ist, aber mein Gott ist sehr langsam. Ich habe große Probleme mit meinem Gott. Weißt du das? Ich könnte viel mehr erreichen, wenn ich ein bisschen schneller arbeiten würde. Aber das ist mein Problem. Er ist viel zu langsam. Und weißt du, was Gott will? Gott will reife Sachen. Durchwachsene. Bewährte Sachen. Und darum, jemand, der ganz schnell was lernen will, der lernt nichts Vernünftiges. So Schnellkurs. Verstehst du? Versuch einmal, schnell eine Sprache zu lernen. Da gehst du hin, da brauchst du ein paar Vokabeln und ein paar Regeln und so weiter. Und jetzt kannst du Englisch sprechen. Vergiss es. Du hast ein bisschen Englisch gehört. Aber um Englisch zu lernen oder irgendeine Sprache zu lernen, du musst im Land leben. Und du musst mit den Leuten, du musst zusammenleben, du musst, ja, es muss ein Teil deines Lebens werden. Dann funktioniert das. Die meisten nehmen sich keine Zeit für ihr geistliches Leben. Sie haben Zeit für alles. Sie wollen alles schnell und sofort haben. Aber Reife braucht Zeit. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und so eine Rebe muss ausreifen. Die muss wachsen, die muss sich vollpumpen. Die muss was platzen. Und dann muss sie einfach hängen. Wachstum braucht seine Zeit. Und Vorbereitung braucht auch seine Zeit. Einen Menschen oder einen Gott oder Gott kennenlernen, da brauchst du Zeit, wenn du oder sein Wort kennenlernen, das geht lebenslang. Gott kennenlernen, um Gott kennenzulernen, brauchst du sehr viel Zeit. Weißt du, alles Gute zu erleben, zu erfahren, durchzumachen, braucht Zeit. Und deshalb, um Reife braucht Zeit, Zeit für äußerlich und Zeit auch für innerliche Reife. Ein wahrer, aufrichtiger Christ muss lernen zu beten, auch wenn er gegen die Wand betet. Verstehst du? Nicht nur, dass er betet, sondern du musst auch gegen die Wand beten. Die Juden beten gegen die Klagemauer. Aber das ist nur bildlich, äußerlich für sie. Aber du musst manchmal gegen die Wand beten, regelrecht gegen die Wand beten, was Gott nicht hören würde. Da ist vielleicht ein Ritz da und so weiter. Da bringst du dein Gebetsanliegen hin, aber mehr auch nicht. Kannst du gegen die Wand beten und so lange beten, bis das passiert, bis die Mauer fällt? Gegen die Wand beten? Man muss gehorchen lernen, das braucht auch seine Zeit. Die ganze menschliche Entwicklung braucht Zeit. Es gibt viele faule Christen, die ganz schnell reifen. Und wenn sie schnell reifen, faulen sie auch schnell. Leb nicht von Täuschungen. Mach dir nichts vor. Viele machen sich was vor. Ist wie der Spatz da, wo die Katze mal neulich gefangen hat. Es geht aufwärts mit mir, schreit der Spatz. Und dabei geht die Katze mit dem Spatz im Maul die Treppe hoch. Es geht aufwärts mit mir. Verstehst du? Wo geht's aufwärts mit mir? Du bist gefangen. Verstehst du? Mit mir geht's aufwärts. Weißt du, vielleicht hast du hier unten einen Stock was erledigt, im ersten Stock oder Erdgeschoss. Jetzt geht's aufwärts. Aber du bist gefangen. Bist immer noch nicht frei von Okkulten, nicht frei von Dämonen, nicht frei von der Sünde, nicht frei von deinen Dummheiten. Weißt du, es ist eine große Lebensaufgabe, frei zu werden von seinen alten Gewohnheiten und Dummheiten. Die hat man sich so eingefleischt, sich angewöhnt. Und es ist so schwer abgewöhnt. Ich habe in der Schule Verweis gekriegt und alles Mögliche. Ich habe in der Schule mit der Zunge so gestanden. Ich habe irgendwo mal angefangen und ich konnte nicht mehr aufhören. Dann haben sie mich zum Arzt gebracht und was weiß ich. Ich war so eine blöde Angewohnheit. Und nur mit der Zunge so. Verstehst? Und das ging in der Schule, ich habe den Unterricht gestört, musste in der Ecke stehen, nur weil ich das nicht mehr aufhören konnte. Das hat mir gefallen irgendwo mal Spaß gemacht, irgendwo war es gar nicht so schlecht. Verstehst? Und so kommen dumme Angewohnheiten und die wirst du nicht mehr los. Ich sag das nur. Weißt du, wir gewöhnen uns was an und der Heilige Geist will uns diese wilden Triebe abgewöhnen. Abschneiden, verändern. Im 2. Korinther 4 sagt Paulus, das Evangelium ist nicht verdeckt, es ist nur denen verdeckt, die nicht gerettet werden. Und deshalb verstehst du, was ich hier den ganzen Abend predige? Das Evangelium ist denen verdeckt, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist nicht verdeckt. Und die sagen, ja, was machen die da ganz, das ist alles so mystisch, alles so magisch, alles so zauberhaft, so kann man gar nicht erklären. Denen, die verloren gehen, ist das Evangelium verdeckt, verhüllt, unzugänglich. Wie machst du das? Das kannst du nicht erklären. Muss auch niemand erklären. Das ist eine Sache deines Herzens zwischen dir und deinem Gott. Das passiert zwischen dir. Diese Frucht ist der Fruchtansatz und das Wachsen und Reifen der Frucht ist eine innere Angelegenheit, eine Herzensangelegenheit. Nur Gott macht einen Glaubensfest stabil. Der Heilige Geist natürlich. Und der muss eine ganze Menge an uns noch tun. Der gibt uns Halt und Festigkeit. Der hilft uns, manches zu ertragen, zu überleben. Weißt du, die Geschichte ist voll von gestrandeten Menschen, die mal was angefangen haben, aber die nicht durchgehalten haben. Die ist voll. Die ganze Kirchengeschichte, Weltgeschichte, die ganze Gesellschaft ist voll. Weißt du, sie haben wunderbar angefangen, aber nicht das Anfang wird gekrönt, sondern das Ende. Das Ende. Schaut immer auf das Ende. Es ist kein großer Mut, so gleich schon am Anfang wegzugehen oder mittendrin aufzugeben. Vielleicht kurz vorm Ziel aufzugeben, ist nicht Gottes Wille, dass du kurz vorm Ziel aufgibst. Wer seinen Gott kennenlernen möchte, der braucht einen totalen, ganzen Einsatz. Herr, ich will Frucht bringen. Frucht, Frucht. Und da brauchst du guten Boden, aber der ist schon da. Eigentlich, du hast alles, was du brauchst, du kannst nicht entschuldigen. Ja, bei mir passiert nichts. Der Boden ist gut, wir haben das Evangelium. Weißt du, so viele Bibelbücher, so viele Auslegungen, so viele Predigten, so viele Botschaften, also da kriegst du Herzverfettung. Das kannst du gar nicht verkraften. Verstehst du, so viel, was du heutzutage alles kriegen kannst. Der Boden ist fettig. Und auch äußerlich, wir haben Freiheit. Keiner hindert dich, so zu beten, Gott zu suchen, in die Versammlung zu gehen. Aber weißt du, wenn du nachher nicht mehr in die Versammlung gehen darfst, dann wirst du suchen, wo ist die nächste Versammlung? Das weiß ich vom Osten. Vom Kommunismus, da haben die Leute gefragt, ja, wo trefft ihr euch? Und da muss man ein Gespür haben, wo treffen sich die Christen? Mittlerweile, nachdem ich so viel Bibeln geschmuggelt habe und so weiter und Christen kennengelernt habe, da habe ich genau geguckt, auf den Marktplatz hingestellt und hingeguckt, wo immer zwei und zwei gehen. Und wo ich dann immer gesehen habe, wo zwei und zwei hingehen, da bin ich auch nachgegangen. Und dann bin ich immer, selbst wenn ich keine Adresse in irgendeiner Stadt in Rumänien oder Russland hatte, wenn ich keine Adresse hatte, aber ich habe immer noch eine Gemeinde gefunden. Ich habe immer noch gefunden, weil immer da ein paar Leute hingehen, immer zwei und zwei. Und Geschwister, und es ist so wichtig, dass wir auch ein Zeugnis sind, wo wir hingehen und wo wir nicht hingehen. Das ist Frucht. Weißt du, und da laufen andere nach und dann kommen so ein paar Ausländer und man erlebt dann die Wunder Gottes und man sagt, ich erlebe keine Wunder Gottes, weil du nicht gelernt hast, mehr auf die Spur Gottes zu achten. Und also meine schönsten Erfahrungen mit Gott oder Schmuggelerfahrungen, die ich gemacht habe, also Bibelschmuggel, habe ich nur so gemacht, im Glauben und immer aufgepasst, wo gehen die hin? Und nachgegangen und da habe ich tolle Wunder erlebt. Meine Zeit würde nicht reichen zu erzählen. Weißt du, viele laufen Leuten nach, die gar nicht in Versammlung gehen. Die gehen im Fußballstadion oder in der Disco. Und da wunderst du dich, soll das die Gemeinde sein, Herr? Nicht, wo die Masse ist. Geschwister, nicht, wo die Masse ist. Nicht, wo alle hinlaufen. Sondern wo zwei und zwei hingehen. Zwei und zwei. Das war typisch. Warum? Die Christen wollten sich nicht verraten. Und so gingen sie, haben gemeinsam unterhalten da und so weiter. Und dann haben sie ihr Ziel erreicht. Ist so wichtig, dass du weißt, wo du hingehörst, wo der Herr dich gepflanzt hat, was deine Familie ist. Und dann weißt du auch, wo du deine Ewigkeit zubringen wirst, bei Jesus. Wenn du aber hier ein Wanderchrist bist, ein frommer Zigeuner, dann bist du bei den törichten Jungfrauen. Stell dir mal vor, was die Tür war verschlossen, obwohl sie auf den Bräutigam gewartet haben. Also spiel dir nichts vor, mach dir nichts vor. Du wirst bitter weinen und bereuen. Und die Tür war verschlossen. Ja, Herr, wir sind dir entgegengegangen. Oder dann nachher diese ganzen frommen, Matthäus 25, bisschen weiter, paar Verse. Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben? Das sind alles Pfingstler und Charismatiker. Haben wir nicht das und das getan? Geweissagt und so weiter. Und du sagst, ich kenne euch nicht. Und dann sagt, was ihr einem der geringsten meiner Brüder, nicht den Pennern auf der Straße, meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Und abgeschnitten. Abgeschnitten, ich kenne euch nicht. Was wollt ihr? Du siehst also nicht, ob du Jesus kennst, sondern kennt dich Jesus. Das ist ausschlaggebend. Kennt dich Jesus? Ob du Jesus kennst, ist ja eigentlich gar nicht wichtig. Aber kennt er dich? Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Kannst du das, weißt du das von dir selber? Die klugen Jungfrauen, die haben Glück gehabt. Die haben ein bisschen Öl noch gehabt in der Reserve. Die Tür war verschlossen. Du hast alle Möglichkeiten und du hast sie nicht genutzt. Frucht tragen. 3 Jahre gehe ich schon vorbei an diesem Baum und er hat immer noch nicht keine Frucht. Also lass mal vielleicht noch 1 Jahr. Vielleicht ist das jetzt deine letzte Chance. Wer weiß das? Vielleicht ist meine letzte Chance. Wir wissen es nicht. Vielleicht ist das die letzte Gelegenheit der Reifung, dass wir nochmals Frucht bringen. Vielleicht noch einmal, Herr. Noch einmal, bevor ich sterbe. Noch einmal. Und wenn ich Frucht bringe, dann ist es gut. Dann soll er bleiben. Wenn nicht, hau ihn ab. Weißt du, es geht nicht darum, ob wir schön reden oder nicht schön reden, bringen wir Frucht. Viele sind äußerlich aktiv, aber weißt du, was Frucht ist? Ich habe gegen dich, sagt Jesus zu einer Gemeinde, du hast die erste Liebe verlassen. Wie ist es mit der ersten Liebe, verstehst du? Das ist, was der Herr sucht. Der Herr sucht nicht singen und beten und predigen und Filme und Fernsehen und Traktatmission und Straßenmission. Alles ist gut und richtig. Aber der sucht nicht. Er sucht Liebe. Und die erste Liebe hast du ihn verlassen. Wenn du nicht die Salbung, den Heiligen Geist hast, schaffst du es nicht. Wenn der Herr dich nicht hält, wo der Herr das Haus nicht baut, arbeiten alle umsonst, die daran bauen. Also es ist so wichtig, dass der Herr an uns arbeitet, von innen nach außen. Von innen nach außen, nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen. Und dann, an ihren Früchten sollte sie erkennen, die Bibel spricht sehr viel von Früchten, an den Reaktionen. Pass auf, weißt du, wenn dich jemand kneift, wie du da reagierst, das ist ausschlaggebend, ob du dann schon gestorben bist oder nicht. Die meisten sind gar nicht gestorben, aber der Herr braucht nur Tote, die tot für diese Welt sind, aber in Gott leben. Wir tun tot, die sind scheintot, die verstellen sich. Aber lass mal was passieren, und da wachen sie gleich auf. Die sind eigentlich gar nicht in Wirklichkeit gestorben. Sind wir wirklich gestorben? Wir sind unsere Reaktionen. Wer an Gott richtig glaubt, der weiß, was der Wille Gottes ist, was richtig ist, was man lassen und nicht lassen sollte. Da braucht auch keine Erklärungen, keine Kommentare. Weißt du, wenn Christus in dir ist, bist du gebildet, weißt du alles. Bist du reif. Der weiß, wie man betet. Dem muss man kein Gebet vorsprechen. Der ist versprudelt, den muss man sogar stoppen. Halt, sei still, jetzt wollen die anderen auch noch beten. Weißt du, der läuft über. Das ist ein gesegnetes Leben, wenn du überläufst. Der weiß, mit seinem Leben was anzufangen. Der weiß, wo der hingestellt ist. Und das ist diese gesunde Grundlage, wenn du voll von Gott bist. Natürlich musst du reifen. Das braucht seine Zeit. Zuerst mal ein kleines Träubchen und dann die Traube wird immer größer und immer größer und immer größer und dann so richtige. Die Trauben im gelobten Land, als die Kundschafter nach Hause kamen, da mussten 2 Mann eine Traube tragen. Du musst vorstellen, das waren Reben. Elefantenreben. Ich weiß gar nicht. Also die trugen, steht in der Bibel. Auf jeden Fall, ich glaube, was in der Bibel drin steht. Wenn die so groß waren, dann waren sie so groß. 2 Mann mussten die Weintrauben tragen. So gesegnet waren. Stell mal vor, du als Christ wirst so eine Traube. Dass 2 Leute dich tragen müssen. Das sind die Früchte des gelobten Landes. Weißt du, Gott will, dass wir von ihm bestimmt werden, vom Heiligen Geist bestimmt werden, nicht fremd bestimmt werden. Und deshalb Christus in uns. Und jetzt komme ich zu dem Vers, was Gott mir gezeigt hat und mir noch wichtig ist heute. Und ich denke, dass es die Botschaft abrundet. Hebräer 13, Vers 9, fast am Schluss vom Hebräerbrief. Da steht es, es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde. Du brauchst ein festes Herz, nicht so Flatterherz und so wackeliges Herz oder Wackelkontakt, frommen Wackelkontakt. So mal wirklich im Herrn und dann wieder weg und dann kommt's wieder. Es ist ein köstliches Ding, dass das Herz fest werde. Und welches geschieht? Durch Gnade. Durch Gnade. Es ist Gnade, dass du hier bleiben darfst in der Gemeinde, dass der Herr dich noch nicht rausgeschmissen hat und dich entlassen hat und dich fortgetrieben hat und fortgejagt hat und dir gekündigt hat und dir die Mitgliedskarte weggenommen hat. Weißt du, was ich alles so sagen könnte? Du musst froh sein, dass du noch einen Sitzplatz hast, dass es nur für dich einen Sitzplatz gibt. Nicht, dass der Pastor froh ist, nein, der Herr will froh, muss dir das angeben oder ansagen. Es ist ein köstliches Ding und das geschieht alles durch Gnade, Leute. Durch Gnade. Weißt du, wenn der Herr dir nicht Gnade geben würde, würdest du bei der Zigeuner auf der Straße landen. Die nimmt die Hand und sagt, lass mich deine Hand sehen. Und er fängt an zu babbeln. Und du landest bei irgendwelchen falschen Propheten oder Sekten, wenn der Herr dir nicht Gnade schenkt. Wenn du nicht innen drin stabil bist, gehst du zu den Jehovas Zeugen. Verstehst du, die missionieren. Die kommen bei dir Sonntag, wenn du zu Hause nicht in Gottesdienst bist, kommen sie gerade Sonntagmorgen zu dir, denn er weiß, die, die nicht in der Kirche sind, die wollen die nicht kirchlichen. Deshalb kriegst du auch deinen Besuch Sonntagmorgens. Bleib zu Hause und dann kommen Jehovas Zeugen zu dir. Weißt du, der Teufel ist, was uns verwirren und verunsichern möchte und uns vom Weg abbringen möchte. Es ist ein köstliches Ding, wo das Herz fest werde. Aus Gnade. Dass du immer noch dabei sein kannst. Dass du immer noch glauben kannst. Dass du noch immer den Namen des Herrn anrufst. Dass du noch Freude am Herrn hast. Dass du noch Freude am Bibellesen hast. Viele Leute haben schon auch die Freude am Bibellesen verlernt. Sei doch froh, dass du die Bibel hast. Wie viele Leute haben ihr Leben gegeben, damit die Bibel bis zu uns kommt? Übersetzt und eingenäht, geschmuggelt, ihr Leben aufs Spiel gebracht, nur dass die Menschen ein Wort Gottes haben können. Und jetzt, kein Mensch liest mehr das Buch. Kein Mensch. Und ich sehe das Gericht fängt am Hause Gottes an. Ich werde nie vergessen, als wir am Checkpoint Charlie, wir haben zwei Paletten mit Stapler Bibeln hingestellt und angefangen zu verteilen. Zuerst haben sie gesagt, sollen wir die wieder mitnehmen? Dann fingen wir zu verteilen. Die Leute haben sich die Bibel aus der Hand gerissen am Checkpoint Charlie. Wenn ich heute mich am Checkpoint Charlie hinstellen würde, dann muss ich den Leuten zuerst mal 10 Euro geben, dass sie überhaupt eine Bibel nehmen. Verstehst? Die Zeiten haben sich geändert. Das Gericht ist übers Land gegangen. Weißt du, die Verstocktheit hat stattgefunden. Lass uns ganz ehrlich sein und lass uns nichts vormachen und vorspielen. Wir sind keine Leute, die irgendwelchen Illusionen nachlaufen. Wir sehen die Realität. Und deshalb, jeder, der heute noch bei Jesus sein darf und sein kann und ist, das ist ein Geschenk Gottes. Ist eine Gnade Gottes. Das geschieht durch Gnade, dass du noch in die Versammlung gehen kannst und Predigt hören kannst und die Predigt verstehst noch womöglich und aushältst, wenn so wie Matthäus 2 Stunden predigt. Verstehst? Das ist doch Gnade. Weißt du, du könntest auch in der Kirche gehen, wo 20 Minuten Predigt bedient werden. Ob du da auch was mitkriegst, ist eine andere Frage. Aber ich sage dir nur, es ist Gnade. Leute, dass wir hier in Freiheit versammeln dürfen, ist Gnade. Vielleicht sind wir morgen und übermorgen bald Moslems. Es fehlt nicht mehr viel. Es fehlt nicht mehr viel. Oder Buddhisten oder was weiß ich was, Kommunisten. Wahrscheinlich eher Antichristen. Wahrscheinlich werden, weißt du, nach Christus kommt der Antichristus. Und der ist schon da. Weißt du, die Leute wollen nicht die Wahrheit mehr haben. Das Gericht hat stattgefunden. Und deshalb sei dankbar, dass du noch glauben darfst. Dass du noch deine Hände hochheben darfst. Dass du noch beten kannst. Dass du noch singen kannst. Dass du noch Freude am Herrn haben kannst. Das ist Gnade. Ob alles passiert, was du dir wünschst. Es wird passieren, wenn ihr in mir bleibt und ich in euch bleibe und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, was ihr wollt. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Du kannst bitten, was dir einfällt. Aber bleib in ihm. Und er in dir. Und in seinem Wort. Gott möge uns helfen. Der Heilige Geist macht uns glaubensfest. Das war meine Botschaft. Ich denke, du hast was gelernt. Du wirst vielleicht erst ein bisschen beackert, bedüngt, bearbeitet, beschnitten. Es ist gut. Der Herr will versuchen, vielleicht kapiert er das noch einmal. Das ist, eigentlich, jeder Tag ist ein Gnadentag, ein Geschenk. Jeder Tag ist ein Geschenk. Lass uns aufstehen. Vater, ich danke dir, dass wir zu dir kommen, dass du uns noch nicht verworfen hast, dass du uns noch nicht abgelehnt hast, dass du uns noch nicht entlassen hast, dass wir noch immer im Hause des Herrn bleiben dürfen wie David und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da und ewiglich. Herr, ich möchte bei dir bleiben und halt mich, Jesus, wenn du mich nicht hältst, Herr, dann fallen wir. Stern, auf den ich schaue, Brot, von dem ich lebe, Stab, an dem ich mich stütze, Weg, an dem ich gehe, auf den ich gehe, alles, Herr, bist du. Wir sind auf dich angewiesen. Lieber Heiland, von morgens bis abends spät, wir sind auf dich angewiesen. Wenn du uns nicht hältst, versagen wir. Aber ich danke dir, dass du jeden Einzelnen noch hältst, dass du mit jedem Einzelnen noch einmal versuchst, Herr Jesus, dass du von uns niemanden aufgibst so schnell. 3 Jahre lang hat der Gärtner probiert und das Himmelreich ist gleich solchen Menschen. Halleluja, Herr Jesus, du probierst mit uns immer wieder von Neuem. Ich danke dir dafür. Halleluja. Vielleicht noch jemand, der danken möchte, dass Gott an ihm arbeitet, ihn noch nicht aufgegeben hat und dass er im Hause des Herrn bleiben darf, immer da und ewiglich. Bete, probier mal selber zu Gott zu danken. Und